NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Einsamkeit betrifft viele Menschen und das quer durch alle Generationen. Der Landkreis Emsland setzt mit dem Wettbewerb einsam, zweisam, gemeinsam. Ein starkes Zeichen für mehr Miteinander. Rund 40 Projekte und Ideen wurden eingereicht und darüber spreche ich gleich mit meinen Gästen. Und dann nehmen wir Sie mit nach Bad Nenndorf. Die Stadt macht sich nämlich bereit für ein ganz besonderes Sommerhighlight. Vom 28. April bis zum 18. Oktober findet hier die Niedersächsische Landesgartenschau statt. Und da haben wir mal nachgefragt, wie es so mit den Vorbereitungen ausschaut. Und wir haben einen Buchtipp für Sie. In dem neuen Roman von Marco Balzano geht es wieder um einen Stoff aus der Vergangenheit. Der Titel lautet Bambino. Erzählt wird die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, der sich den italienischen Faschisten anschließt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel, am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Einsamkeit ist ein ganz leises Gefühl, aber eines, das ganz viele Menschen betrifft. Nicht nur Ältere, sondern auch Jüngere, mitten im Alltag, mitten im Leben. Der Landkreis Emsland hat deshalb einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der hinschaut und verbindet. Einsam, zweisam, gemeinsam. Gesucht wurden Projekte und Ideen, die Begegnungen schaffen und das soziale Miteinander stärken. Und die Resonanz war groß. Rund 40 Einreichungen aus dem ganzen Emsland. Und darüber spreche ich jetzt mit Wilfried Riperda. Er ist Fachbereichsleiter Soziales. Und Timo Deiters. Er ist Leiter der Abteilung Gesundheitsregion und soziale Dienste im Landkreis Emsland. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Herr Riperda, Einsamkeit, das ist ja das zentrale Thema dieses Wettbewerbs. Warum ist es so wichtig, darüber öffentlich zu sprechen und auch so einen Wettbewerb ins Leben zu rufen?
Ja, also Einsamkeit ist ja ein Thema, das wir jetzt auf unserer Gesundheitskonferenz im Frühjahr thematisiert hatten. Wir hatten Dr. Hutter als Referenten, der dann auch festgestellt hat, dass Einsamkeit isoliert, krank macht und letztendlich sogar zum Tode führen kann. Und wir hatten Frau Sabine Sütterlin, die über dritte Orte referiert hat. Und wir glauben einfach, dass Einsamkeit etwas ist, dem man aktiv entgegenwirken muss, damit Menschen, die einsam sind, eben auch aus ihrer Einsamkeit herausgeholt werden. Und von daher haben wir die Emsländer aufgerufen, Beispiele zu bringen, wie man der Einsamkeit aktiv begegnen kann, damit eben alle voneinander lernen.
Herr Deiters, knapp 40 Einreichungen, das ist schon eine echt tolle Resonanz, finde ich. Was für Ideen sind denn da so dabei?
Genau, also wir haben ja einmal bestehende Angebote abgefragt, die es schon im Emsland gibt. Da gibt es zahlreiche Begegnungsräume, die wir im Emsland eben schon haben. Es werden Kochgruppen angeboten, mobile Einkaufswagen, Mittagstische, Tanzgruppen, Rikscha-Projekte, Seniorengruppen, aber auch Vereine und so weiter, die viele, viele Angebote eben im Emsland schon haben und Ausflüge, Radfahrten gemeinsam anbieten, Bildungsfrühstücke, Gottesdienste. Wir haben sogar Oldtimer-Treffs, also nicht Oldtimer-alte Menschen, sondern eben Oldtimer-Autos, wo Menschen, die eben auch einsam sein, sich vernetzen können, Doppelkopfspiele, Wohnprojekte, Bücherkino. Wir haben aber eben auch speziell was für Menschen mit Demenz, zum Beispiel Kegeln für Menschen mit Demenz, Angehörigentreffs und Gesprächsrunden, Konzerte werden dort angeboten. Neue Ideen haben wir auch bekommen. Da geht es insbesondere um gemeinsames Wohnen im Alter, Nachbarschaftstreffs, aber eben auch gemeinsames Kochen, Essen für Alleinstehende, für alle Interessierte, aber eben auch dritte Orte. Herr Ripper, da hat es vorhin kurz erwähnt, Quasselbanken, Zuhör- und Quasselbanken war eine Idee, vor allem auf Friedhöfen, wo sich Menschen, die eben sich einsam fühlen, ganz unverbindlich verabreden können und miteinander kommunizieren können.
Sehr, sehr schöne Ideen sind dabei und Einsamkeit wird ja oft auch mit dem Alter verbunden. Das stimmt ja so gar nicht. Welche Rolle spielen denn generationsübergreifende Projekte in den Einreichungen?
Wir haben einige generationsübergreifende Projekte. Wir haben zum Beispiel ein Angebot, da geht es darum, Gruppenleiter, Kindergruppenleiter auszubilden oder an die Hand zu nehmen, zu begleiten, damit sie dann eben auch gestärkt ihre Arbeit durchführen können. Wir haben aber auch ganz niedrigschwellige Beispiele, dass man sich trifft in regelmäßigen Abständen an einer Hütte, wo man dann gemeinsam etwas trinken kann, zum Beispiel Glühwein to go, sage ich jetzt mal so, wo man einfach vorbeigehen kann im Ort, wo man dann seine eigene Tasse mitbringt, einen Glühwein trinken kann, natürlich auch was Antialkoholisches, und mit Leuten, die dann eben dort sind, ins Gespräch kommen kann.
Der Wettbewerb, der ist ja auch mit Preisgeldern verbunden. Was sollen die denn jetzt konkret ermöglichen?
Also für bestehende Angebote prämieren wir sozusagen den ersten Platz. Eine Jury wird ja sich diese Angebote und die vorgeschlagenen Ideen nochmal zu Gemüte führen und darüber bewerten. Also der erste Platz ist mit 500 € eben datiert bei den Angeboten, der zweite mit 300 €, der dritte mit 200 €. Und bei den guten Ideen möchten wir eben eine Anschubfinanzierung machen, damit Projekte dann auch wirklich umgesetzt werden können.
Zum Schluss nochmal, welche Hoffnung verbinden Sie jetzt ganz persönlich mit diesem Wettbewerb, auch über die Preisverleihung hinaus?
Also wir hoffen natürlich, dass diese Projekte in anderen Gemeinden Nachahmer findet, dass durch die Veröffentlichung dieser Projekte halt eben andere Vereine und Verbände oder Organisationen, Privatpersonen auf die Idee kommen und sagen, Mensch, das kann ich auch machen, und dass man voneinander lernt und dass halt eben die guten Ideen in die Fläche getragen werden.
Einsamkeit sichtbar machen, Begegnungen fördern, das Miteinander stärken, der Wettbewerb einsam, zweisam, gemeinsam. Das zeigt, wie viel Engagement und auch Kreativität im Emsland steckt. Vielen Dank an Wilfried Reperda und Timo Deiters vom Landkreis Emsland für die Einblicke in ein Thema, das uns ja irgendwie auch alle angeht, und natürlich auch für die vielen Ideen, die Mut machen, denn oft beginnt Gemeinschaft ja mit einem ersten Schritt aufeinander zu, und ich hoffe auch, dass das viele Nachahmer findet. Ich bedanke mich ganz herzlich. Einen schönen Abend für Sie.
Vielen Dank. Danke gleichfalls.
Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Los geht's am 28. April bis zum 18. Oktober diesen Jahres. Da wird in Bad Nenndorf die Landesgartenschau von Niedersachsen stattfinden. Die Bauarbeiten laufen seit geraumer Zeit auf Hochtouren und auch die Rahmenveranstaltungen, die sind schon weitgehend gebucht. Unter dem Motto Bands, Beats, Beete finden im Kurpark zahlreiche Konzerte statt, die sich aber deutlich von dem unterscheiden, was normalerweise ein Kurorchester so zu bieten hat. In Bad Nenndorf treten im kommenden Sommer Stars auf, die weit über die Landesgrenzen bekannt sind. Mit dabei Matthias Reim bis Amy MacDonald. Uli Kniep weiß mehr.
Amy MacDonald aus Schottland ist eine der bekanntesten Künstlerinnen, die zwischen Ende April und Mitte Oktober auf der Landesgartenschau spielen wird. Entsprechend groß ist bereits die Nachfrage, bestätigt der Geschäftsführer von Living Concerts. Diese Agentur hat auch die anderen Bands und Solisten gebucht. Und das musikalische Angebot umfasst eine riesige Bandbreite von Rock über Pop und Schlager bis hin zum Country-Folk, sagt Dirk Satlon.
Wir haben ja für uns eine Analyse gemacht, wer geht zur Landesgartenschau, und da sind wir eigentlich hängen geblieben, dass eigentlich jeder da hingehen kann. Und dementsprechend wollen wir halt auch viele Leute ansprechen mit den Konzerten, wollen auch nicht irgendwie 10-mal das Gleiche bieten, also nicht 10-mal Schlager oder 10-mal Rock oder Sonstiges, sondern haben das so ein bisschen ja fast schon kuratiert im Kurgarten. Und von daher ist das sehr, sehr unterschiedlich, sehr breit gefächert, was auf jeden Fall aber auch spürbar ist. Wir haben ja im Prinzip Rabatte für Dauerkarteninhaber der Landesgartenschau. Also jeder, der eine Dauerkarte hat, kann sich Karten rabattiert kaufen für die Konzerte. Und da ist tatsächlich bei allen Konzerten, egal ob es Dead South, Dick Brave, Vanessa Mai oder Amy MacDonald ist der Zuspruch sehr groß. Das können wir halt sehen, und das freut uns natürlich, dass das auf so viel Anklang stößt.
Für Bad Nenndorf ist die Konzertreihe natürlich etwas ganz Besonderes. Wann sonst hätte es neben Lokalmatadoren wie Giuliano Rossi und The Splendid große Namen wie Alphaville in die Kurstadt gezogen? Dirk Satlon musste aber gar nicht lange argumentieren, wenn es um die Verpflichtung der Stars ging.
Wir haben natürlich Gott sei Dank durch unsere alltägliche Konzertarbeit einen ganz guten Ruf in der Branche. Und wenn wir sagen, das wird ein tolles Gelände, dann ist es nicht so, dass man bei Null anfängt. Natürlich muss man so eine Landesgartenschau erstmal einem Künstler auch nahe bringen. Also erstmal denkt man da vielleicht so an ZDF-Fernsehgarten oder sonstige Geschichten. Und da will vielleicht auch nicht jeder Künstler unbedingt mit in Verbindung gebracht werden. Letzten Endes ist es aber trotzdem ein super Gelände. Auch die Auswahl der Künstler unterm Strich zählt auch dazu. Das ist auch immer die Frage, wer spielt denn da noch? Und wenn man da natürlich so ein paar Fokuskünstler hat, dann ziehen andere auch schneller mit. Und da haben wir, glaube ich, ein ganz glückliches Händchen bewiesen bislang.
Mitgezogen hat auch Sascha alias Dick Brave und vielleicht noch ein Geheimtipp, The Dead South aus Kanada. Bei diesem Bluegrass-Quartett kommt neben dem musikalischen Können auch der Spaß nicht zu kurz.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind heute Abend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Der bisher erfolgreichste Roman des 1978 in Mailand geborenen Schriftstellers Marco Balzano hatte den Titel »Ich bleibe hier«. Erzählt wurde die historisch grundierte Geschichte eines Dorfes, das einem Staudamm weichen musste. In seinem neuen Roman geht es wieder um einen Stoff aus der Vergangenheit. Der Titel lautet »Bambino«. Ist aber ein bisschen irreführend, denn erzählt wird die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, der sich den italienischen Faschisten anschließt. Anne-Marie Stoltenberg hat ihn gelesen.
Zum Teil erinnert Marco Balzanos neuer Roman an Albert Camus, Der Fremde. Auch hier ist der Held Bambino isoliert und wirkt fast vollständig gefühlskalt. Wie bei Camus spielt im Hintergrund die verlorene Mutter eine Rolle.
Als sie starb, war sie noch keine 50. Hätte sie länger gelebt, hätte sie mich bestimmt auf den rechten Weg geführt, das weiß ich. Ich hätte mich nicht so viel auf der Straße herumgetrieben, sondern vom Nachmittag bis zum Abend über den Büchern gebrütet. Vielleicht hätte ihre Hartnäckigkeit mich woanders hingezogen, und mein Leben wäre nicht so verlaufen, sondern anders. Aber vorstellen kann ich mir das nicht.
Kurz vor ihrem Tod hat sie ihm gesagt, dass sie nicht seine wirkliche Mutter ist, sondern dass er das Kind einer anderen sei und er das Recht habe, die Wahrheit zu erfahren. Aber der Vater weigert sich stoisch, ihm den Namen der echten Mutter zu nennen und ihm etwas über die Umstände seiner Zeugung und Geburt anzuvertrauen. Sein Sohn Mattia steigert sich in eine schier grenzenlose Wut und Menschenverachtung. Prügelnd zieht er in den 1920er Jahren durch seine Heimatstadt Triest. Am Anfang richtet sich seine Wut auch auf die Faschisten.
Ich verachtete und hasste sie. Und je mehr ich sie hasste, desto mehr hassten sie mich.
Später wird er sich konsequent den gewalttätigen Faschisten anschließen. Man nennt ihn Bambino wegen seines bartlosen, kindlichen Gesichtes. Als Italien gegen Griechenland in den Krieg zieht, hat er es schon zu einem Gruppenführer gebracht. In diesem Krieg wird er alle Illusionen verlieren.
Ich blieb nur an der Front, um das Schicksal der Untergebenen, die mir verblieben waren, bis zum Ende zu begleiten. Eine Bronchitis, die unbehandelt blieb, wuchs sich rasch zu einer Lungenentzündung aus. Ich hörte einige in den Zelten husten und in ihrem Fieberwahn nach ihren Frauen und Müttern rufen.
1946 herrscht politisches Chaos in Triest. Auch jugoslawische Truppen werden von Tito beauftragt, die Vormacht in der Stadt zu übernehmen. Bambino hat überall Feinde, die sich genau an das erinnern, was er während des Faschismus verbrochen hat. Nur ein Mensch hält zu ihm, sein Vater, der ihm seine Untaten verzeiht und ihm rät, sich in den Bergen zu verstecken, bis sich die Lage beruhigt hat.
Eines Tages werde ich endgültig nach Triest zurückkehren können, nicht wahr, Papa? Ich glaube schon, Mattia, das habe ich dir bereits gesagt. Endlich wieder mein Name. Vielleicht würde ihn nach ihm niemand mehr aussprechen. Vielleicht würde niemand mehr wissen, dass ich so heiße. Mattia Gregori, genannt Bambino.
Es ist eine starke Geschichte, die Marco Balzano hier erzählt. Er zeichnet das Bild eines Antihelden, den man zu kennen glaubt. Eine schwere narzisstische Kränkung in der Jugend hat sein Gemüt so verdüstert, dass er sich prügelnd und mordend denen angeschlossen hat, die das Recht des Stärkeren auf ihrer Seite wähnen. Der Text kommt unspektakulär daher und entfaltet erst dann seine Wirkung. Es entsteht ein tiefer Wunsch nach Frieden.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Hoffilmtage, Rendezvous, heißt eine Veranstaltungsreihe des Kommunalen Kinos Hannover. Gezeigt werden dort ausgewählte Produktionen der internationalen Hofer Filmtage. Vor seinem bundesweiten Filmstart am 23. April stand der Spielfilm Luisa aus Niedersachsen auf dem Programm. Wir haben ihn gesehen. Dann haben wir einen Ausstellungstipp für Sie. Shot by Adams heißt sie. Der Rockmusiker Brian Adams hat ja bereits mehrere Fotobände veröffentlicht, und zwar gemeinsam mit dem Göttinger Verleger Gerhard Steidel. Im Kunsthaus, direkt neben seinem Verlagshaus, ist die Fotoausstellung noch bis Anfang Februar zu sehen. Die Berichte, die uns aus dem Iran erreichen, sind erschütternd. Massenproteste und ein Regime, das brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Von tausenden Toten ist mittlerweile die Rede. Für viele geflüchtete Iraner, die bei uns eine neue Heimat gefunden haben, ist diese Situation kaum zu ertragen. In Lüneburg haben Exil-Iranerinnen und Iraner am Wochenende mit einer Performance auf der Straße auf die Situation in ihrer Heimat aufmerksam gemacht. Wir waren dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Hoffilmtage Rendezvous. So nennt sich die Veranstaltungsreihe des Kommunalen Kinos Hannover. Gezeigt werden ausgewählte Produktionen der internationalen Hofer Filmtage. Vor seinem bundesweiten Filmstart, das ist am 23. April, stand der Spielfilm Luisa aus Niedersachsen auf dem Programm. Zuletzt beim Internationalen Filmfestival Braunschweig mit dem Heimspielpreis ausgezeichnet. Im Mittelpunkt eine junge Frau mit Behinderung, die vergewaltigt wurde. Agnes Bührig hat sich den Film angesehen.
Luisa ist Anfang 20, hat einen Freund und lebt in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Jeden Morgen fährt sie mit ihren Mitbewohnern in eine Wäscherei. Mit Fahrer Holger kann sie viel lachen. Bei einer Extratour lässt er sie auf seinen Schoß.
Guck, da rechts ist das Gaspedal.
Gas?
Aha. Daneben ist die Bremse.
Bremse?
Richtig, mehr braucht man eigentlich nicht. Lenken muss man noch.
Luisa übt das Lenken, guckt verträumt durch die Scheibe in den Himmel, während Holger hinter ihr onaniert. Zurück in der Einrichtung wird sie immer stiller, übergibt sich am Ende. Da ist klar, sie ist schwanger, ungewollt und ohne Erinnerung von wem. Seit 15 Jahren befasst sich das niedersächsische Künstlerinnenkollektiv Werkgruppe 2 mit Schattenseiten der Gesellschaft. Den Anstoß für den Film gab eine wahre Geschichte, Produzentin Silke Merzhäuser.
Dann passiert es immer wieder, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, dazu müsstet ihr mal was machen. Und so ist das Thema von Luisa auch zu uns gekommen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und waren ziemlich erschrocken, dass wir das einfach nicht wussten, wie hoch die Zahlen sind von sexualisierter Gewalt bei Frauen mit Behinderung. Um Vielfaches höher als bei Frauen ohne Behinderung.
Who can decide if the moment's right? Who defines it's okay to take a step or wait in line?
Behutsam enthüllt der Film die Seelenpein von Luisa, gespielt von Selina Scharf, von der inklusiven Hamburger Theatergruppe Meine Damen und Herren. Nach außen ist Luisa freundlich, doch ihre Umgebung verschwimmt immer wieder in Unschärfe, Stimmen rücken in die Ferne. Fragen der Betreuer, eine Polizistin, die eine Vergewaltigung vermutet, Luisa hat keine Antworten. Und der Film gibt dem Publikum die Möglichkeit, sich in sie hineinzuversetzen, Wiebke Thomsen, Programmverantwortliche des Kommunalen Kinos Hannover.
Ein Film ist halt eine Geschichte, die man durch die Augen einer anderen Person sieht. Und wenn diese Person eben, ich sag's mal, nicht unbedingt ein mittelalter amerikanischer Mann ist, sondern eben vielleicht auch eine Person aus einem anderen Lebensumfeld, aus einer anderen Kultur, das öffnet einfach den Blick für andere Lebenswelten.
Schauspieler mit Behinderung würden derzeit häufiger für Produktionen engagiert, erzählt Produzentin Silke Merzhäuser im Nachgespräch. Doch es gibt bei den Schauspielern auch den Wunsch, einmal nicht wegen ihrer Behinderung wahrgenommen zu werden. Als der Film im letzten Jahr seine Weltpremiere in Shanghai feierte, habe sich Selina scharf gefreut, dass dort vor allem ihre schauspielerische Leistung im Vordergrund stand. Manche im Publikum hat aber gerade das Thema Inklusion beeindruckt.
Ich fand sehr spannend, dass es ein inklusiver Cast war, also dass quasi die Darsteller mit Beeinträchtigungen und ohne Beeinträchtigungen quasi mitgearbeitet haben.
Beeindruckend, anregend, hinterlässt einen nachdenklich.
Ich finde es super differenziert, betrachtet, aufgedröselt, die Figuren super gut dargestellt. Ja, es müsste mehr davon geben.
Gemeinsam durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie dabei sind. Bryan Adams kennen viele von uns sicherlich als Rockmusiker. Doch der Kanadier hat noch eine zweite große Leidenschaft, die Fotografie. Vor seiner Kamera standen bereits ganz viele namhafte Persönlichkeiten. Er hat auch bereits mehrere Fotobände veröffentlicht. Und zwar gemeinsam mit dem Göttinger Verleger Gerhard Steidel. Im Kunsthaus direkt neben seinem Verlagshaus ist noch bis Anfang Februar eine Ausstellung, die einen Einblick in die Fotokünste des Musikers gewährt. Shot by Adams heißt sie und Markus Schulze war dort.
Der Kontrast könnte nicht größer sein. Unten die Celebrities aus Film, Musik, Mode, darüber Obdachlose und Kriegsversehrte. Alle bekommen hier die gleiche Aufmerksamkeit. Shot by Adams ist fröhlich und traurig zugleich. Eine Art zweites Best-of seines fotografischen Schaffens, präsentiert auf 3 Etagen. Und das sogar made in Göttingen. Denn sowohl das dazugehörige Fotobuch als auch die Ausstellungsbilder wurden im Verlag von Gerhard Steidel gedruckt.
Ich freue mich wirklich riesig, wie diese Prints, die wir mit Herzblut in unserem Fine Art Studio drucken, an den Wänden in diesem Kunsthaus wirken. Und das ist schon ganz einzigartig und magisch. Und das ist so eine besondere Belohnung.
Weltkunst in der Provinz mit Weltstars an den Wänden. Ob Naomi Campbell, Mick Jagger oder Cher. Bryan Adams hat sie alle schon vor der Linse gehabt. Sogar die Queen. Sie posiert artig mit Hut auf einem Stuhl. Auf dem Foto daneben Schauspieler Sean Penn, der sich in den Schritt fasst. Oder Rockröhre Alice Cooper mit weißer Federboa um den Hals. Die Ausstellung spielt mit den Gegensätzen. Mal sind es humorvolle, mal intime Einblicke in die Welt der Stars. I got my first real six-string. Dies ist einer der größten Hits des weltberühmten Musikers. Mittlerweile ist diesem aber seine Fotografie genauso wichtig, sagt seine Kuratorin Anke Degenhardt.
Und er hat beide Karrieren eingeschlagen, den Weg nicht, um berühmt zu werden, sondern weil er einfach da eine Leidenschaft empfindet. Und er nutzt auch seine Berühmtheit, um Menschen am Rande der Gesellschaft ein Gesicht und eine Stimme zu geben.
Das wird auch in Göttingen deutlich. Am eindrücklichsten ist der Raum mit den jungen britischen Soldaten, die im Afghanistan- oder Irakkrieg gekämpft haben. Die großen Fotodrucke hängen wie Vorhänge von der Decke herab. Die Porträtierten sind alle verwundet, zum Teil entstellt. Es fehlen fast allen Soldaten Gliedmaßen. Bryan Adams hat sie vor schlichtem Hintergrund abgelichtet. Im Fokus nur der Mensch und die Folgen des Krieges. 4 Jahre lang hat er an dieser Fotoserie gearbeitet.
Das ist für ihn das bewegendste Projekt und ich finde auch eines seiner absolut besten. Er hat die verwundeten Soldaten eingeladen, in sein Studio zu kommen, aber er hat nicht nur die verwundeten Soldaten alleine eingeladen, sondern immer mit ihren Familien. Denn wenn jemand aus dem Krieg zurückkommt und solche Verwundungen hat, betrifft es nicht nur den Menschen alleine, sondern auch seine Familie, das heißt seine Eltern, seine Kinder, seine Geschwister.
Verletzlichkeit spiegeln auch die Bilder von wohnungslosen Zeitungsverkäufern aus London wider. Eine Art Sozialreportage, die auch Hoffnung geben soll. Es sind Porträts mit Charakter. Viele Obdachlose lachen, mit Würde, auch wenn sie keine Zähne mehr haben. Dass all diese Bilder überhaupt hier aushängen, ist Gerhard Steidel zu verdanken. Bryan Adams Kuratorin Anke Degenhardt hat schon früh den Kontakt zu dem Göttinger Verleger gesucht. Mit den Worten:
Ich brauche dich, Gerd, weil einfach ein Buch mit Steidel macht, ist was anderes als ein Buch mit einem anderen Verleger, weil er ist einfach der feinste Fine Art Buchdrucker der Welt.
Brian Adams hat den ersten Kontakt mit Steidl vor ein paar Jahren mal so beschrieben. Ich habe ihm nur meine Fotos geschickt und gefragt, wie findest du sie? Und eine Woche danach bekam ich die Antwort, lass uns ein Buch machen. Das war's. Aus einem sind 6 geworden. Bisher. Bildband 7 ist in Arbeit. Gerhard Steidl hofft, dass sich der Musiker die Ausstellung auch nochmal persönlich anschauen wird. Aktuell ist er auf Tour. Aber bis 8. Februar hat er ja noch Zeit.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es sind erschütternde Nachrichten, die uns jeden Tag aus dem Iran erreichen. Berichte über Massenproteste und ein Regime, das brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Von vielen tausenden Toten ist die Rede. Solche Informationen lassen sich allerdings kaum überprüfen, da das Internet ja seit Tagen abgeschaltet ist. Für viele geflüchtete Iraner, die hier eine neue Heimat gefunden haben, ist die Situation kaum zu ertragen. In Lüneburg haben Exil-Iranerinnen und Iraner am Wochenende mit einer Performance auf der Straße auf die Situation in ihrer Heimat aufmerksam gemacht. Katrin Schwier war für uns dabei.
Im Iran wurde nur in zwei Nächten mehr als 12.000 Menschen wegen Protest getötet.
Der Marktplatz in Lüneburg. Rund 30 Personen haben sich um die 3 Künstlerinnen und Künstler aus dem Iran versammelt.
Zahlreiche Frauen und Kinder wurden im Gefängnis sexuell missbraucht.
Die Performance-Künstler wollen die Menschen nicht nur mit Worten aufrütteln. Sie stellen eine Szene nach, die zeigt, wie grausam das Regime gegen die Bevölkerung vorgeht. Eine Szene, die die Zuschauenden auch ohne Worte verstehen.
Ein Mann, gekettet an einen Pfahl, kniend, sitzend in der Kälte.
Vor dem Mann steht ein Glas Wasser, für den Gefesselten unerreichbar. Gezeigt wird das Schicksal von Khoda Noor, einem Mann, der 2022 von der iranischen Polizei ermordet wurde.
Also für mich drückt es aus, also das, was da nämlich war, dass ihm das Wasser verweigert wurde, obwohl es in reichbarer Nähe war. Das ist einfach nur Folter. Das ist das Allerletzte. Also dem Menschen nicht das Wasser zu geben, was er vielleicht bräuchte, und es dann aber noch dahin zu stellen.
Zu der Performance gehört auch eine Künstlerin, die ein Bild des gefesselten Menschen malt. Saha ist eine der 3 Performance-Künstler. Die 40-Jährige ist vor 11 Jahren aus dem Iran geflohen und hat in Lüneburg eine neue Heimat gefunden. Hier kann sie als Frau in Freiheit leben, sagt sie. Seit mehr als einer Woche hat sie nichts von ihrer Familie im Iran gehört. Für sie eine unerträgliche Situation.
Und jetzt hier im Ausland, wir sitzen und wir hören, wir gucken, dass die sterben und nichts machen kann. Und das tut uns ganz weh. Und diese Aktionen, diese Demos, die wir auf der Straße gehen und schreien und weinen, das ist die einzige Sache, die wir tun können hier. Und dass wir diese Leute einfach wach zu machen. Guckt ihr hin, dass die Menschen sterben.
Auch Khashaya kann nicht untätig bleiben. Der Exil-Iraner ist extra aus Hamburg angereist, um bei der Performance mitzumachen.
Wir wollen die Stimme der Menschen in unserem Land sein, der Menschen, die getötet werden. Wir werden ihre Stimme sein.
Am Ende bekommen alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein Teelicht in die Hand, ein kleines Symbol der Hoffnung.
Ich habe eine unglaubliche Intensität erlebt. Ich bin wirklich berührt. Ich bin auch fassungslos, was im Iran passiert. Und ich finde es so wichtig, Haltung zu zeigen und zu solidarisieren und zu zeigen, wir stehen euch an der Seite. Die Menschen, die hier im Exil leben, wir unterstützen euch.
Ich bin erschüttert, zutiefst erschüttert über das, was dort jeden Tag passiert. Und wir in den Nachrichten nur Teile berichtet kriegen. Ich sehe die Not der Exil-Iranerinnen und wir tun noch viel zu wenig, das zu unterstützen. Ich bin froh, dass sowas als kleiner Beitrag hier stattfindet.
Für die 3 Künstlerinnen und Künstler ist die Performance nur der Anfang. Sie planen weitere Aktionen, sagt Saha.
Ich denke immer wieder, das ist große Verantwortung und ich möchte laut wie möglich sein. Und zufrieden kann ich nicht sagen, weil es ist zu wenig, was wir machen. Ich fühle, dass es mehr sein soll.
Es war wieder richtig schön, dass Sie mit dabei waren hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich freue mich schon auf kommenden Dienstag. Da gibt es natürlich wieder ganz viele tolle Kulturtipps aus Ihrer Region. Ja, und jetzt sage ich Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Traumhaft geht es hier weiter. Ich bin Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.